Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einer Halbzeit mit dem großartigen, bestens aufgelegten, sonnengebräunten und auf Eis wartenden Wolf Christoph Fuß. Hallo Wolf.
Hallöchen. Und Heiko Ossendorf ist da.
Ossi. Schönen guten Tag.
Wie sieht's aus?
Du, geschmeidig nach wie vor. Ja, Neuigkeiten gibt's wenige in diesen Tagen.
Soll ich mal eine Neuigkeit erzählen? Oh. Ich habe wieder richtig Bock auf Fußball. Und weißt du warum?
Wollte ich sagen, ich habe einen Aufhänger?
Ich habe in den letzten beiden Tagen eine Doku-Reihe geguckt. Und zwar Sunderland Till I Die.
Ich bin gespannt, weil...
Hast du schon mal gesehen?
Ich hab an diesem Wochenende, und wir haben uns nicht abgesprochen, ist mir wichtig, habe ich das dritte Mal angefangen. Aber erzähl du erst.
Dann sollte ich dir vielleicht gar nicht so viel darüber erzählen.
Doch, weil ich glaube, ich werde sie nicht weitergucken.
Ja, gönn dir das. Also ganz intime Einblicke in einen Fußballclub, der aus der Premier League absteigt, dann ums wirtschaftliche Überleben kämpft, ums sportliche Überleben kämpft. In der ersten Staffel geht es darum, dass ein Zweitliga-Jahr beschrieben wird. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich die zweite Staffel vorwegnehmen darf.
Nicht spoilern, aber so ein bisschen.
Ja, also geht's dann um ein weiteres Jahr. und es ist, ich war wirklich fasziniert. Weil ich Sunderland noch kenne aus meiner Anfangszeit als Fußballkommentator. Mhm. Jahrtausendwende, das war eine absolute Blütezeit. Trainer Peter Reid mit Kevin Phillips und Niall Quinn. Ja, geile Trikots. Eine fußballverrückte Stadt, das war mir durchaus bewusst, aber wie diese Stadt diesen Verein lebt und umgekehrt, das ist wirklich faszinierend. Und es geht um einen Investor, der dann in dem Zweitliga-Jahr eben nicht mehr investieren will, sondern versucht irgendwie den Verein zu verkaufen, und nach diesem Zweitliga-Jahr verkauft er ihn dann auch, und es herrscht völliges Unverständnis in der Stadt, und gleichzeitig finden Gottesdienste in der Kirche statt, wo für den Club gebetet wird. Also es war total faszinierend. Da ist mir einmal mehr bewusst geworden, was es eigentlich ausmacht. Und ich habe versucht, so ein bisschen Parallelen herzustellen, welcher deutsche Club.
Und sag mal.
Ich habe das Gefühl, es riecht so ein bisschen nach Kaiserslautern. Also eine Stadt, ein Ort, der sich zu 100% mit einem Verein identifiziert.
Keine
Riesenstadt, und ein Club, der halt ins Schlingern gekommen ist, wirtschaftlich und sportlich. Und Sunderland, das habe ich mir dann im Nachgang nochmal angeguckt, ist nach wie vor in einer Konsolidierungsphase. Also jetzt wieder so, dass sie einen Transfer plus erwirtschaftet haben zu dieser Saison, aber halt noch immer in den Niederungen des englischen Fußballs.
Also weißt du, was ich komisch finde, Wolf? Du bist jetzt wirklich der, gefühlt, keine Ahnung, Zehnte, der mir vorschwärmt eigentlich von dieser Serie.
Ja.
Ich bin das erste Mal drauf gestoßen, da hatte ich ein Interview mit Freddy Bobic. Und da ging's genau um diese Serie. Und er sagte irgendwann, haben Sie die mal gesehen? Ich sag, nein, ich habe schon viel davon gelesen und gehört, aber ich hab's noch nicht geschafft. Aber werde ich jetzt garantiert mit anfangen. Weil er sagt, es ist wirklich die beste. Und genau was du sagst, ne? Du kriegst diesen Blick hinter die Kulissen und die gewähren wirklich tiefe Einblicke und so. Total interessant.
Es ist nicht wie Amazon und Pep mit Manchester City.
Ja.
Also da ist der Schlag ein ganz anderer, weil da kriegst du mehr Einblicke, wie arbeitet der Trainer, wie arbeitet der Trainer mit den Spielern, wie arbeitet er taktisch, also was für Gedanken macht er sich. da geht's wirklich um eine komplette Vereinsstruktur. Und weil wir ja häufig in Deutschland darüber reden, was bedeutet ein inhabergeführter Verein oder ein investorengeführter Verein? Welche Risiken und Nebenwirkungen birgt das? Das ist wirklich toll. Ein Sportdirektor, der kämpft um alles, gegen alles, dann kommt ein neuer Investor, der plötzlich Herzblut entwickelt, aber genau weiß, dass er im Winter einen Transfer tätigen muss, der wirtschaftlich 0,0 tragbar ist. Also das ist sensationell. Und 5 vor 12 machen die den klar und es sind alle fix und fertig auf der Geschäftsstelle, weil sie viel zu viel Geld für einen Stürmer ausgegeben haben. Also das ist toll.
Also ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine Chance, jetzt auch auf deinen Input hin. Aber ich habe es wirklich jetzt am Wochenende das dritte Mal probiert und bin nach wie vor nicht über die zweite Folge hinausgekommen, weil es mich einfach noch nicht gepackt hat. Und das ist selten der Fall, erst recht, wenn's um Fußball geht. Ja. Und das Thema, so wie du sagst, ist ja eigentlich total spannend.
Ja, aber es ist wirklich total spannend.
Aber kannst du verstehen, warum ich noch nicht drin bin? Gut, wir gehen jetzt vielleicht auch schon zu sehr ins Detail. Ich werde es einfach nochmal machen und werde dir berichten. Also weil
ja, ich glaube, also ich, bei dir kann ich es nicht verstehen. Bin eigentlich der Meinung, also gerade wenn man fußballerisch so ein bisschen ausgehungert ist auch, füttert es einen noch mehr an. Weil klar, es sind natürlich viele, viele Spielszenen und dann geht's halt auch um Sunderland und das ist jetzt nicht der nächste Club. Aber wenn man einfach so sich mit Interesse der Thematik nähert und wie gesagt, ich kenne den Club von vor 20 Jahren, ne? Wo das war die vermeintliche Blütezeit des Sunderland AFC.
Deswegen würde es mich ja interessieren. Ich war ja auch da. Ich war schon mal im Stadion und so und ich habe das auch verfolgt. Also das Interesse ist definitiv da, aber mich hat es noch nicht so richtig gepackt. Also naja, vielleicht werden wir es nochmal, also ich werde ihm definitiv nochmal eine Chance geben. So viel kann ich verraten. Ja. Ähnlich geht's vielleicht auch dem einer oder anderen, der unseren Podcast hört.
Ja.
Nein, das kann natürlich nicht sein. Also die meisten sind natürlich gepackt von der ersten Sekunde an und Spaß beiseite. Wir wollen einfach mal so ein bisschen, wir haben ja jetzt seit kurzem eine eigene Instagram-Seite, einen eigenen Instagram-Kanal und neben dem, dass wir vorab schon mal selber Nachrichten bekommen haben, also vor allen Dingen du, haben wir jetzt auch mal ein paar Reaktionen auf unsere letzte Folge bekommen und da würde ich jetzt gerne mal nochmal aufgreifen.
Ja.
Also hier schreibt, es ging natürlich vor allen Dingen um deine Aussage, stellt euch mal vor, es wird am Ende 3 Vereine geben, die bis zum letzten Spieltag um den Titel kämpfen und es wird so kommen, dass kein Mensch
Die Eier sind fertig.
Im Stadion, klingelt's.
Ja, sind die Eier sind fertig, kannst du auch rausnehmen.
Aber die kann ich erst in 45 Minuten essen. Also also es ging darum, dass es am Ende eine Meisterschale übergeben wird, wenn sie denn überhaupt übergeben wird, ohne Fans. Egal, wer am Ende Meister wird. Und daraufhin haben sich viele gemeldet. Unter anderem Dirk Pittroff, der schrieb, die Saison muss zu Ende gespielt werden, die Vereine wollen schließlich alle überleben. Die Bolzplatz-Romantik ist langsam sowas von nervig. Das hat mit dem wahren Leben nichts zu tun. Geisterspiele sind nicht schön, aber unabdingbar. Mhm. Ist eine relativ deutliche Meinung. Was würdest du ihm antworten? Oder
Also ich meine, wir müssen nach wie vor sehen, dass wir die Relation wahren. Und den Fußball nicht über den Gesamtkontext erheben. Also es ist nach wie vor einfach nur ein minimaler Bereich, aber es ist von den unwichtigen Sachen eine sehr wichtige.
Von den unwichtigen Sachen die wichtigste, das ist auch gut.
Ja, genau. Und man weiß um die Bedeutung von Profifußball in Deutschland. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass Mittel, Wege und Lösungen gefunden werden und um diese Saison zu Ende spielen zu lassen. Und dann muss man halt sehen, wie fügt sich das in die aktuelle Regellage dann ein? Also wie kann man das einpflegen, ohne dass irgendwelche Regelungen, und die sind ja von Bundesland zu Bundesland der Auslegung unterschiedlich mitunter, dass man das einigermaßen gestalten kann. Also gleichermaßen, so dass du einen Trainingsauftakt mit Zweikampftraining und nicht nur Torabschluss und ein bisschen Athletik. Tralafiti. Ausdauer. Ja, ja. Also das sollte dann schon gewährleistet sein, dass die nochmal, weiß ich nicht, wahrscheinlich 14 Tage oder so Vorbereitung brauchen dann gemeinschaftlich. Und dann geht's in die letzten Spieltage vor Geisterkulisse, logischerweise. Aber das Szenario, was wir gemalt haben, das zielt ja darauf ab, dass es durchaus möglich ist, dass wir das spannendste Saisonfinale von der sportlichen Konstellation erleben könnten, der letzten 10, 20 Jahre. Also mit einem Dreier-Einlauf am 34. Spieltag, wo du weißt, du hast also Drama am Anschlag.
Und aber wie du
ja
auch
halt keiner, es ist halt keiner im Stadion. Ja.
Aber wie du auch gesagt hast, ist ja völlig unabhängig davon tatsächlich, ob es ein Dreikampf, es wäre doppelt dramatisch irgendwo, wenn es drei Clubs noch sind, die Meister werden können. Ja. Aber am Ende ist es so oder so traurig, dass es am Ende eine Meisterfeier geben wird ohne Fans.
Ja, traurig, aber medizinisch nachvollziehbar.
Genau. Also. Aber du siehst ja, wie David Schuster, Junge, zum Beispiel schreibt, keiner wird Meister, Saisonabbruch jetzt, Geisterspiele sind keine Lösung, 3 Ausrufezeichen. Und was ich halt bemerkenswert fand, das war auch nach unserem letzten Podcast, dass sich ja sogar die Ultras geäußert haben und im Prinzip dafür plädiert haben, die Saison abzubrechen oder nicht zu Ende zu führen, da es aktuell mit dem Rest der Gesellschaft einfach nicht vereinbar wäre. Also man gäbe ein falsches Bild ab.
Ja, klar. Nur, dass die Branche aus sich heraus sagt, also wir müssen zu Ende spielen, um wirtschaftlich zu überleben, das ist ja klar. Also da kämpft ja jetzt im Moment jeder Einzelhändler, jeder Mittelständler, jedes Unternehmen kämpft für sich, um ein Überleben zu gewährleisten. Die Frage ist, und das ist ja das ist es ja, worum es letztlich geht, wie sehr ist das politisch dann und gesamtgesellschaftlich darstellbar?
Vertretbar auch, ja.
Ja, logisch. Und vertretbar, klar. Also wenn der Kosmos Profifußball, wenn es dem Kosmos Profifußball gelingt, die sämtlichen medizinischen Regularien zu erfüllen und Geisterspiele die einzige Lösung sind, die das wirtschaftliche Überleben garantieren, ja gut, also dann ist ja klar, dass diese Branche alles dafür tut, dass es dann auch so kommt.
Ja, logisch. Jetzt gibt's ja auch, das ist das Schöne, dass uns der Fußball auch nicht komplett loslässt während der Corona-Pause. Wir hatten das Thema Manuel Neuer jetzt schon öfter. Das hat sich jetzt noch ein bisschen zugespitzt. Manuel Neuer hat in der Bild am Sonntag ein Interview gegeben, zusammen mit seinem Berater Thomas Kroth, wo er sich dazu geäußert hat und fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass offenbar Inhalte seiner Verhandlungen mit dem FC Bayern nach außen gedrungen sind und diese auch noch falsch, aus seiner Sicht falsch dargestellt wurden. Ja. Also das berühmte Maulwurf-Thema, der FC Bayern scheint wieder einen Maulwurf zu haben oder sogar mehrere. Ja. Du sagst, ja, erzähl mal, was denkst du über die Thematik, Wolf?
Ja, schwer. Also Maulwurf ist mir vielleicht ein bisschen zu groß. Es geht halt um ein paar Indiskretionen und im Moment muss man einfach sagen, ist halt die Themenlage nicht sehr fußballlastig oder nicht sehr fußballspezifisch, so dass man Gerüchte vielleicht größer kocht als sie tatsächlich sind. So, das war meine ursprüngliche Meinung. Wenn jetzt die beiden so ein Interview geben, dass er mutmaßlich nicht bayernseitig gedeckelt ist. Also und jeder, der sich ein bisschen mit dem Rekordmeister beschäftigt, weiß, dass es den Münchnern immer etwas schwer fällt, wenn sie die Deutungshoheit über ein Thema verlieren. da merkst du dann schon, es steckt offenbar ein bisschen mehr dahinter. Und die Thematik ist auch nicht ganz einfach. Und vielleicht muss man ein Stück weit ausholen. Mit der Nübel-Verpflichtung an Neuer vorbei.
Aber sorry, wenn ich dich da unterbreche, Wolf. Das geht mir jetzt wieder zu weit zurück, weil A, hatten wir das Thema schon, B, ist das jetzt auch, finde ich, völlig irrelevant, ob Nübel, ob
Nee, aber ich meine, es ist einfach nur von der Gefühlslage her. Also die verpflichten Nübel, nehmen Neuer nicht mit ins Boot. Jetzt kann man sich auf der einen Seite fragen, muss man einen Torhüter fragen, wenn eine neue Nummer 2 geholt wird? Vielleicht muss man bei Neuer zumindest, wenn du einen Spieler wie Neuer hast, der dein Captain ist, der dein Nationaltorhüter ist, von dem die meisten sagen, er gehört zumindest mal zu den besten Torhütern der Welt. Vielleicht muss man ihn da schon ein Stück weit mit involvieren. So vereinsseitig sagt, also was interessiert mich die Meinung? Ich brauche eine gute Nummer zwei und eine bestmögliche Nummer zwei. Wenn ich einen Nübel bekommen kann, dann schlage ich natürlich zu. So, trotzdem fühlt sich Neuer natürlich ein Stück weit brüskiert. So erkläre ich mir dann auch, dass Karl-Heinz Rummenigge im Nachgang unbedingt betonen wollte, dass Manuel Neuer für ihn also der beste Torhüter der Welt ist.
So, alle, ne? Also ja, Flick, und
trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass er so ein Stück weit brüskiert sich fühlt und das natürlich auch zum Ausdruck bringt, weil auch Neuer ja in der Medienlandschaft eine gewisse Lobby hat und eine höchstmögliche Wertschätzung genießt. So, und dann geht es um die Vertragsverhandlungen und es geht natürlich auch um vertragstaktische Dinge. Also was wollen die Bayern, was Neuer denkt, was will Neuer, was die Bayern denken? Also
Jetzt wird spannend.
Fakt ist, dass sie nicht am Tisch sitzen und sich in die Augen gucken und sagen, so, welche Zahl wollen wir reinschreiben bei der Laufzeit und welche Zahl wollen wir dann reinschreiben bei der Kohle. Das ist Status quo. Und dann geht's halt um kleinere Indiskretionen, die jetzt in der momentanen Phase aufgepumpt werden. Und von, also spielerseitig und vereinsseitig offenbar der Richtigstellung bedürfen. Also
ja, zumal jetzt finde ich, wird's extrem spannend. Du hast gesagt, was will Neuer, was Bayern denkt und was will Bayern, was Neuer denkt. Da fängt's jetzt schon mal an. Also das wird politisch, ne? Das heißt, es werden bewusst vielleicht auch, wie es halt immer so ist,
genau,
werden Informationen gestreut.
Manches, das sind also verhandlungstaktische Dinge.
Ja, genau. Aber jetzt ist es ja offensichtlich so, dass es ging vor allen Dingen um die kolportierten 20 Millionen Euro pro Jahr, was es zuvor die Neuer verlangt haben soll oder sein Berater, und um einen möglicherweise 4-Jahres-Vertrag nochmal mit, also insgesamt wären es dann 5 Jahre mit dem Jahr, was er noch hat, also bis er 39 ist, was er in diesem Interview selber dementiert. Er sagt, er ist ja nicht größenwahnsinnig und sagt, ich muss jetzt noch mal 5 Jahre kriegen. Ich weiß ja auch nicht, wie ich mit 39 noch zurecht bin. Und der Kroth, sein Berater, stellt halt noch mal vehement klar, dass niemals um diese Summe gegangen sein soll. Wenn das jetzt wiederum nach außen dringt, an einem Gespräch, bei dem Neuer laut eigener Aussage nicht mal dabei war, also saßen maximal 3 bis 4 Leute am Tisch, sein Berater und 3 Leute vom FC Bayern, dann ist die Anzahl der Personen, die das weitergegeben haben können, erstmal sehr begrenzt, aus meiner Sicht.
Ja, einerseits ja, andererseits weißt du natürlich, wenn so Verhandlungen dann auch juristisch vorbereitet werden müssen, da hängt halt dann doch ein Schlauch dran an Leuten.
Ja, Das wollte ich sagen. Das ist die Ursprungsausgangslage. Dann werden natürlich weitere Leute im Verein und möglicherweise auch in Neuers Berateragentur involviert. So, dann redet man auch wieder privat. Ich meine, da geht's ja weiter. Wir arbeiten beide ja auch in der Branche. Der erzählt seiner Frau, seinem Kumpel, ne, Mitspieler möglicherweise und so weiter und so weiter. Und schon hast du natürlich einen Rattenschwanz von 20, 30 Leuten, die zumindest mal grob Bescheid wissen. So, dann dichtet jeder noch seine eigene Wahrheit vielleicht ein bisschen dazu, hängt noch mal eine Null dran. Ja. Und schon hast du Palaver.
Definitiv.
So, ich glaube aber, und da bin ich jetzt wiederum allein, ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen, weil die gibt's auch nicht, aber ich finde es extrem spannend, weil es natürlich auch unser Job ist, Wolf, also deiner vielleicht ein bisschen weniger als jemand, der über Spiele berichtet, ne? Für uns halt extrem interessant, weil wir natürlich auch Hintergründe enthüllen und nun mal auch schon seit ein paar Jahren unterwegs ist in der Branche, wo man solche Fälle ja auch zigmal erlebt hat.
Absolut.
Das Thema, wie kommen solche Sachen raus und wie nutzt man sie dann auch? Da ist man ja, da kann man ja selber auch mal ein bisschen sich erinnern an vergleichbare Fälle. Und da ist es eben oft so, wie du sagst, dass da ganz, ganz viel Politik da auch hinter steckt, die gegenüber, also wo man als Journalist auch manchmal Teil des Ganzen ist, ne? Mhm. Manchmal auch ohne es zu wissen. Manchmal,
man wird instrumentalisiert, natürlich.
Ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt in dem Fall beim FC Bayern in kürzester Zeit halt mehrfach vorgekommen, finde ich, zuletzt. Also dass immer wieder sehr, sehr, sehr intime Sachen aus der Kabine, aus dem Club, von Vertragsverhandlungen.
Gib mal ein Beispiel.
An die Öffentlichkeit. Ja, jetzt ging es ja zum Beispiel letztens um, wo es auch um Neuer ging, dass in der Kabine sich Grüppchen bilden schon. Die einen, die halt den Verein nicht verstehen können, die anderen, die nicht verstehen können, dass Neuer sauer ist oder solche Summen fordert. Je mehr, das ist ja auch logisch, ne? Je mehr Gehälter in der Presse ein Thema sind und du weißt, wie sensibel das Thema Gehälter in der Kabine ist.
Ja.
Desto mehr schürt das natürlich auch Eifersüchteleien und ich meine, du weißt doch selber, wie es ist. Ich meine, wenn du redest auch mit Sportdirektoren, die dir das dann mal erzählen, dann ruft mich der Berater XY an, weil in der Zeitung stand, dass Spieler XY verhandelt über 10 Millionen Euro pro Jahr.
Ja.
So, dann ruft halt der beleidigte Berater des vermeintlichen anderen Topspielers beim Sportdirektor an, sag mal, stimmt das? Und das hat mir zum Beispiel mal ein Sportdirektor sehr ausführlich geschildert, wie das dann abläuft. Dann sagt, ich kann doch nicht jedem Berater, der mich anruft, zu einem Gerücht, was in der Zeitung steht, Stellung nehmen und muss mich rechtfertigen, stimmt das jetzt, dass der 10 Millionen kriegen soll? Mhm. Also wo führt das denn hin?
Ja.
Ne? Also ja, und dieses Maulwurf-Thema finde ich halt spannend. Ich habe vorhin mal Maulwurf gegoogelt.
Ja.
und die ersten Sachen, die kommen, sind, wie alt wird ein Maulwurf und wie ist ein Maulwurf eigentlich gefährlich?
Ist er gefährlich?
Nein, ist er nicht.
Ist nicht gefährlich.
Für Menschen offensichtlich nicht. Im Fall vom FC Bayern oder in der Fußballbranche ist ein Maulwurf extrem gefährlich.
Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass ich mit meiner Tochter gerade Maulwurf-Hügel erkunde.
Ja, so ja, schließt sich der Kreis.
Im Englischen Garten und an der Isar, wo ja, so Maulwürfe sehr, sehr aktiv sind.
Ist deine Tochter Maulwurf Fan? Also Sympathisant?
Ja, sind wir beide.
Ja. Aber da reden wir wieder über den Maulwurf im klassischen Sinne vermutlich und nicht in den Kabinen.
Über das Tier.
Wie ich gelesen habe, maximal 3 Jahre alt wird. Das wiederum wäre gut für den FC Bayern, wenn der Maulwurf auch noch mag. Aber eine lange Zeit auch.
Ja. Es ist ja dann auch immer ein neuer, ne? Also neuer Maulwurf.
genau. Nein, ich meine, du hast ja auch schon, beim FC Bayern ist es halt, weil es der größte deutsche Club ist, immer wieder der Fall. Ich meine, es gab Phasen bei Schalke 04, bei Borussia Dortmund.
Weißt du, bei den Bayern ist es so, die verdienen ja alle super Kohle. Ne? Also da geht's ja, ob du jetzt 7 verdienst oder 10 oder 12, ist ja am Ende ist es wurscht. Also ein normaler Mensch kann das im Jahr nicht ausgeben.
Nein, es ist
unmöglich. Es geht
auch nicht für Gartenschläuche.
Nicht mal für Gartenschläuche. Da habe ich übrigens eine Lösung gefunden mittlerweile. Wir können da später nochmal drüber reden.
Okay, ich bin gespannt.
Sondern es geht um den Ausdruck von Wertschätzung. Das musst du halt ein Stück weit gewährleisten. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ist der Spieler X, der gekommen ist und jetzt vermeintlich 2, 3, 4 Millionen mehr verdient als der Rest, ist der jetzt wirklich wertvoller als ich, der ich seit 10 Jahren da Leistung bringe.
Mhm.
Und dazu müsste man wirklich die Zahlen en Detail kennen, um das beurteilen zu können. Und das denke ich, können wir beide nicht.
Nein.
Also wenn du jetzt liest, der fordert 20 Millionen, dann sagst du, ja Gott, also keine Ahnung. Also wenn der Rest jeweils 50 Millionen verdient oder 30 Millionen
ja,
verdient,
dann ist es ein Gesamtkontext sehen.
Also man muss es wirklich, klar. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, man muss es wirklich im Gesamtkontext sehen. Und das wissen die Bayern so gut wie der Spieler und die beiden wissen es ausschließlich, wie das Gehaltsgefüge ist. Also das können wir ja nur grob schätzen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, der Kader der Bayern wird wahrscheinlich so zwischen 8 und 20 Millionen verdienen. So.
Mhm.
Und wenn du da als Manuel Neuer bei 10, 11 bist, dann fragst du dich natürlich schon, warum bin ich eigentlich nicht bei 20, wenn ich hier der tollste Torwart der Welt bin?
Absolut. Aber
also
auch
die Relationen müssen schon stimmen. Dementsprechend kann ich die Spielerseite da durchaus verstehen. Also ich sehe da nicht den Gierigen, sondern ich sehe denjenigen, der sich einfach wertgeschätzt
gefühlt werden will, klar.
Gefühlt werden will, genau.
Aber du hast ja jetzt auch eine aktuell eine besonders brisante Situation. Ne? Also überall wird über Gehaltsverzicht geredet und über Corona, und die Vereine müssen wirklich auch gucken, dass sie überleben. Der FC Bayern jetzt wahrscheinlich nicht, aber trotzdem gilt es genauso für die wie für jeden anderen Club auch, dass sie unter Corona natürlich extremst zu leiden haben.
So, und jetzt kommen wir doch, und jetzt kommen wir doch zum Punkt. Also ja. wenn das bayernseitig jetzt einer durchsteckt, dann steckt er ja quasi den gierigen Profi durch.
Ne? So ist es.
Also ja. und dann ist doch klar, dass ich mich spielerseitig einfach wehren muss, weil also der Vertrag soll ja auch laufen über Corona hinaus. Mhm. Also wir reden ja über 3 bis 5 Jahre, sage ich jetzt mal.
Ja.
Realistisch mhm. betrachtet. Also kannst du ja nicht den Ist-Zustand ausschließlich den Ist-Zustand bewerten, sondern du musst das bewerten, was war, und das bewerten, was ist. Und Fakt ist, dass irgendwann der Bundesliga-Betrieb wieder ganz normal läuft, und zwar während der Vertragslaufzeit von Manuel Neuer.
Definitiv.
Also musst du ja aus Beratersicht eigentlich großen Wert drauf legen, dass du ein stabiles Gehalt bekommst. Jetzt, wir reden jetzt gar nicht über die Summe, sondern wir reden über die Tatsache, dass ich ein Spieler wertgeschätzt fühlen will.
Genau. Und der entscheidende Punkt ist, dass du, was du sagtest, wenn das nach außen dringt, von wem jetzt auch immer gesteuert, ob das jetzt einer der am Tisch saß oder jemand aus dem Club oder ne, wie auch immer. Ja. Fakt ist, es will jemand damit ja neuer, auf gut Deutsch gesagt, an Karren pissen, weil dadurch entsteht der Eindruck, und deshalb
wird er sich jetzt... Pissen gar nicht, er will die Verhandlungen beeinflussen.
Oder die Verhandlungen beeinflussen.
Ja.
Aber was du ja richtig formuliert hast, ist, dass dadurch ein Eindruck eines gierigen Profis entsteht, der nicht nur 20 Millionen fordert mit 34 Jahren und einem 4- oder 5-Jahres-Vertrag, sondern das
auch noch in der Phase,
in der Phase,
jeder den Gürtel
genau.
Hat. Ja, absolut.
Genau.
Absolut,
also was ist das denn für ein arroganter Abzocker,
ja,
Scheißmillionäre?
Klar, so. das steht mit dem Subtext drin. Aber
das steht mit dem Subtext drin.
Das steht mit dem Subtext drin, aber die Wahrheit ist ja, dass die Bayern-Seite versucht, das Gehalt im Rahmen zu halten. Das ist ja ihr gutes Recht. Und das meinte ich halt mit strategischen, das ist halt so ein verhandlungsstrategischer Part, der da ausgeführt wird, wo man beidseitig einfach ein bisschen was abziehen muss, wahrscheinlich sogar relativ viel abziehen muss, um dann zur Wahrheit zu gelangen. Weil am Ende ist es doch so, dass die Bayern von Manuel Neuer zu 100% überzeugt sind. Und dass Manuel Neuer im FC Bayern auch den Club sieht, mit dem er in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch Ziele erreichen kann. Und deshalb glaube ich, dass die in Wahrheit gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Da ist ein bisschen Eitelkeit mit dabei. Da geht es um Wertschätzung, und auf der einen Seite geht es einfach um Anderseits,
und sagen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass zwei Parteien, die eigentlich das Gleiche wollen, dass das jetzt über Monate sich schon so zieht und der Eindruck nach außen erweckt wird.
Deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt. Und deshalb spielt die Verpflichtung von Nübel als Boden für das, was wir jetzt aktuell diskutieren, schon eine Rolle.
Ja, bin ich bei dir. Das stimmt.
Also deshalb wird der FC Bayern muss sich nicht mit irgendeinem Spieler besprechen, wenn ein neuer Spieler verpflichtet wird.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das übrigens kein Verein muss. Weil,
eben, also das muss der, weil der Verein entscheidet, weil der Verein gibt die Richtung vor.
Ja.
Kein Spieler ist größer als der Verein.
Ja.
So, also es mag Ausnahmen geben, da reden wir aber dann über Messi und Ronaldo, und da sagt man dann schon, wir haben uns überlegt, ob wir einen für deine Position, nein, dann gut, dann
okay,
ist dann vergiss den Gedanken, vergiss einfach, was ich gesagt habe.
Wer sind Sie und was wollen Sie?
Nein, also du verstehst, was ich meine. In dem Fall wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, einfach darüber mal kurz zu sprechen. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass sich da nicht genügend ausgetauscht wurde.
Ja.
Sondern dass die Bayern einfach gesagt haben, wir brauchen einen stärkeren Herausforderer, als es Sven Ulreich ist. Ich halte Sven Ulreich im Übrigen für eine exzellente Nummer zwei, zu 100% loyal. Aber das ist halt keiner, der Neuer auf Sicht wirklich Druck machen kann, was die Position betrifft.
Ja, absolut.
Holst du einen U21-Torhüter und sagst dir, pass auf, der Neuer ist jetzt 34 und wir haben, der soll wachsen im Schatten und wird auch ein paar Spiele bekommen. Ich glaube, dass man das schon auch im Vorfeld hätte zumindest so ein Stück weit diskutieren können. So. Und dann ist alles gut. Und so haben sie das Pferd andersrum aufgezogen und haben gesagt, wir holen Nübel, absolut nachvollziehbar, und sagen aber dann sagen unmittelbar nach der Verpflichtung, Neuer ist übrigens der Top-Torhüter der Welt und betonen es noch über.
Jedes
und dann
Mal,
weißt du, okay, ja. Also da steht vielleicht sogar ein bisschen mehr im Subtext.
Ja, es gibt absolut, also das Ding hat ganz viele Facetten. Wenn du das jetzt noch weiter spinnst, dann ist es ja, hat Neuer ja das Jahr davor, mindestens ein Jahr, sogar eher schon länger, die gleiche Thematik ja schon bei der Nationalmannschaft ertragen müssen oder wie auch immer. Auch da wurde ja plötzlich über seine Person diskutiert, ohne dass er sich im Prinzip groß was vorwerfen musste, außer dass er relativ lange verletzt war.
Ja.
Und dass er natürlich einen Herausforderer hatte, der unbestritten auch zu den besten Torhütern der Welt zählt und diese Leistung jetzt schon über Jahre konstant bei einem der größten Clubs der Welt zeigt, nämlich Marc-André Ter Stegen. Und auch da ging es dann plötzlich drum, vor der WM war es noch aufgrund der Verletzung, dann hat Jogi Löw, wie ich fand, also mehr Rückendeckung, als er Manuel Neuer zugestanden hat, konnte man einem Torhüter nicht geben.
Ja, das konnte ich übrigens gut nachvollziehen.
Das lasse ich jetzt völlig wertfrei.
Ja.
Ich glaube, ich hätte es anders gemacht, aber gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Dann ging es ja danach los, dass die Bayern für Manuel Neuer gesprochen haben und gesagt haben, dass ihnen die Rückendeckung von Jogi Löw zuletzt gefehlt hat.
Ja.
Und das zum Beispiel konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn man, ich hatte danach auch nochmal einen längeren Termin mit Manuel Neuer, ich hatte auch den Eindruck, dass das gar nicht in seinem Sinne war, was dann Uli Hoeneß und ich glaube auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert haben.
Ja.
Weil es war ja de facto so, nochmal, Manuel Neuer war fast ein Jahr lang verletzt und stand trotzdem bei der WM im Tor, obwohl Marc-André Ter Stegen da war. Also was sollst du denn als Jogi Löw noch mehr an Wertschätzung ausschütten, als er es getan hat?
Ja.
Und dennoch wurde er dafür von Bayern kritisiert, was wiederum, glaube ich, eher Ter Stegen in die Karten gespielt hat, weil alle gesagt haben, so, ey, jetzt wieder die Bayern und, ne? Und das fällt natürlich auch auf Neuer zurück, obwohl er eigentlich, ne? Obwohl sich eigentlich nur seine Bosse geäußert haben.
Ich fand auch zum Beispiel, dass Ter Stegen hat einfach super professionell, super professionell reagiert. Also Ter Stegen ist im Grunde in der Klasse von Manuel Neuer, fraglos, das Einzige, was ihm noch ein bisschen fehlt, ist diese Konstanz über ein Jahrzehnt. Also das ist es.
Also ich kenne Marc-André wirklich schon recht lange, weil ich ja mit Borussia Mönchengladbach auch lange betraut war.
Ja.
Und er wurde ja immer so ein bisschen als unnahbar und teilweise auch arrogant wahrgenommen, glaube ich, nach außen.
Kann ich 0,0 bestätigen. Ich kenne ihn auch aus dem persönlichen Leben. Das ist ein ganz
Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich habe selten einen anständigeren und bodenständigeren Typen erlebt als ihn. Vielleicht kann ich da mal ein Beispiel erzählen. Als er nach Barcelona ging, habe ich damals das erste Interview mit ihm machen dürfen und war auch bei ihm zu Hause in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Und wenn du da alleine gesehen hast, wie er sich im Umfeld, in seinem neuen Umfeld da bewegt hat, der konnte schon Spanisch sprechen, der sprach teilweise schon Katalan. Er ist auf die Leute zugegangen, total nahbar, jedem, der ankam, freundlich ein Autogramm gegeben. Wir sind da mit seinem Auto zum Strand gefahren, in die Stadt. Also wirklich total, ein total bodenständiger Typ.
Ja.
Und eben, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, in seine Lage muss man sich mal versetzen, wie schwierig das für so einen begnadeten Torhüter sein muss. Der musste sich bei Barcelona erstmal anderthalb, zwei Jahre hinten anstellen, hat wirklich die Schnauze gehalten und hat weiter Gas gegeben und ist jetzt dort seit 3-4 Jahren die unumstrittene Nummer 1, hat, ich glaube, 13 Titel gewonnen in der Zeit und bei der Nationalmannschaft ist er leider auch zum falschen Zeitpunkt. Und er weiß ja, dass Manuel Neuer, solange Manuel Neuer da ist und nicht verletzt ist, wird es verdammt schwierig, daran vorbeizukommen. Das heißt, ja, er muss wieder Geduld haben. Ja. Und wenn er eine Charakterschwäche hat, so habe ich ihn zumindest kennengelernt, dann ist es geduldig sein.
Ja, aber das ist ja, also das ist ja im Hochleistungssport ist es ja durchaus typisch.
Ja.
Also das ist ja auch eigentlich leistungsfördernd, dass du musst eben ungeduldig bleiben und du musst auch, damit du hungrig bleibst. Also das ist ja Fakt. Also ich kann was du über Testingen sagst, kann ich nur bestätigen. Also ich war zweimal für längere Reportagen unten. Wir haben die erste Reportage, da sind wir mit ihm, haben wir mit ihm auf dem Trainingsgelände gedreht und sind dann im Taxi Richtung Strand gefahren und sind von diesem Trainingsgelände gefahren und standen, weiß ich nicht, 200 wild gewordene Fans standen am Ausgang, wo wir rausgefahren sind und haben dieses Auto bedrängt und ich habe gedacht, jetzt gleich hüpfen hier die ersten rein, ne? Und er hat in totaler Ruhe jeden Autogrammwunsch und Fotos erfüllt. Also und ich frage ihn, ob das jeden Tag so ist und er sagt, ja. Es gibt also vom Trainingsgelände 4 verschiedene Ausgänge und die Spieler wechseln immer mal wieder. Ja, also sie nehmen nie den gleichen, aber es stehen halt dann 200 vor jedem. Und die kommen halt aus aller Welt und sind halt fanatisch und frenetisch und sind also extra dahin gekommen und die Spieler versuchen da jeden Wunsch, so gut es geht, eben zu erfüllen. Das ist schon eine besondere Welt. Und sich da so zu behaupten und so sich so durchzusetzen.
Ja, auch
größtmögliche Anerkennung.
Also und auch wenn du dich in Gladbach mal umhörst, ne, der Kontakt zu Mitarbeitern der Geschäftsstelle, zu ehemaligen Kollegen, Trainern ist immer noch total da. Der erkundigt sich immer, wie es denen geht. Und also ich kann auch nur Positives über ihn sagen. Und darum ging es ja am Ende. Er hat wirklich am Anfang auch so viel auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen, ne? Medial in Deutschland. Ja. Das war das, was ihn, glaube ich, 2 Jahre wirklich, das war mein Eindruck auch immer in Gesprächen und auch, wenn man mal hin und her getextet hat so ein bisschen. Der war ja schon 2-3 Jahre in Barcelona die absolute Nummer 1, hat auf einem konstanten Niveau gehalten, ist in Berlin Champions League Sieger geworden mit Barcelona und hat in Deutschland war er trotzdem immer noch irgendwie der Fliegenfänger, weil einmal im Jahr hat er daneben gegriffen oder wie Neuer das ja übrigens auch hatte, weil sie beide eine sehr riskante Spielweise haben. Bei einem seiner Ausflüge hat dann einer aus 50 Metern den überloppt. Und das Tor wurde dann in Deutschland rauf und runter gezeigt, ne? 15 Mal und Ter Stegen wieder daneben. Ja, aber
das hat, glaube ich, damit zu tun einfach, dass der eine in Deutschland spielt und du siehst ihn alle 3 Tage und der andere spielt bei Barcelona und du siehst ihn, keine Ahnung, also oder die breite Öffentlichkeit sieht ihn alle paar Monate. Und wenn er dann in den 3-4 Spielen, die du siehst, einmal daneben greift, da brauchst du schon eine starke Lobby. Damit es stabil ist. Und Neuer holt dann 2 Unhaltbare hier im Spiel gegen Mainz raus, kommt auf die Titelseite und Ter Stegen hält gegen Getafe Weltklasse und keiner bekommt's mit. So, also da ist die Fußballbranche dann auch ein Stück weit berechenbar.
Absolut. Und das war, aber ich konnte da total mit ihm fühlen, weil war dann, er hat natürlich in der Nationalmannschaft in den Spielen, wo er gespielt hat, das war damals auf dieser USA-Reise, hat er zweimal unglücklich ausgesehen und dann hat er ein grausames Spiel in der Schweiz, haben wir, glaube ich, 5-3 oder so verloren. Da hat er auch 2-3 Tore mit, hing er zumindest mit drin und dann hatte er diesen Stempel natürlich sofort auf der Stirn. Ne? Ja. Bei der Nationalmannschaft kriegt er es nicht hin. So, und wie du sagst, in Spanien hat man dann alle 5-6 Wochen mal davon gelesen, wenn er irgendwo wieder daneben gegriffen hat. Oder ihm wurden auch teilweise Tore angedichtet, wo ich fand, die gingen gar nicht auf seine Kappe. Aber egal. Er hatte nicht diese Lobby, lange Zeit nicht. Und das hat ihn, glaube ich, echt gewurmt und beschäftigt, weil er sich echt nicht zu Schulden kommen lassen hat. Weder sportlich noch vom Charakter her sowieso nicht. Ne?
Ja, definitiv. Und trotzdem war ich bei Löw, als er sich dafür entschieden hat, Neuer ins Tor zu stellen, weil Neuer ist für mich im deutschen Fußball einfach eine Instanz wie Gigi Buffon in Italien. Das, er schwebt über den Dingen. Auch da hattest du ja wirklich respektable Herausforderer, Donnarumma etc. Also junge Torhüter, die Weltklasseniveau hatten. Aber da war halt Buffon nochmal einen halbtonen Schritt drüber. Und das Gefühl hatte ich bei Neuer auch. Und dann finde ich es dann auch korrekt, wenn man auf den Spieler wartet und du guckst dir die Vorbereitung an und sagst, okay, das ist die Dynamik, es fehlt ihm noch ein bisschen die Spielpraxis, aber die holt er sich in den drei Gruppenspielen oder in den Testspielen und dann sollst du mal sehen, ab Achtelfinale. Jetzt kam es nicht zu einem Achtelfinale.
Das war es ja am Ende auch nicht an Neuer gelegen.
Dementsprechend, so ist es. Dementsprechend, ja. Man kann nicht sagen, war es richtig oder war es falsch. Also,
nein, aber ich glaube, es wäre auch nicht
die falsche Entscheidung gewesen, Ter Stegen ins Tor zu stellen. Also das, wie du dich da entscheidest du dich richtig. Es ist letztlich Geschmackssache.
Es ist Geschmackssache, aber
ich sehe Neuer noch ein Tickchen drüber, einfach weil er jetzt seit 10-12 Jahren auf dem Niveau einfach hält, auf Top-Level hält und das Torwartspiel auch auf eine Art und Weise geprägt hat. So, das macht ihn halt besonders, finde ich.
Kann man so sehen. Ich wie gesagt, ich hätte es anders gemacht. Ja. Es hatte aber auch eine politische Dimension natürlich, weil die Mannschaft war vor der WM 2018 auch geteilt in zwei Lager. Ja. Es war natürlich das Bayern-Lager, was auf und ich sag mal die Arrivierten, die schon lange dabei waren, die halt logischerweise hinter Manuel Neuer standen.
Nachvollziehbar. Total
nachvollziehbar. Ja. Die junge Generation, ne, sag ich mal, die neu aufkamen und so weiter, die waren halt vielleicht eher bei Ter Stegen. Oder nicht nur vielleicht, sondern das weiß ich ganz sicher, dass sie bei Ter Stegen eher waren. Und ja, dann hast du natürlich, wenn ist der Move, einen Torhüter zu wechseln, auch wenn die Nummer 1 und der Welttorhüter lange verletzt war, und Ter Stegen spielt dann eine super WM, was ja möglich gewesen wäre.
Ja.
Dann kannst du halt auch nicht mehr zurück, ne? Und dann hast du halt Neuer, so hart es klingt, rasiert.
Ja.
So. Und ich glaube, dass auch Löw sich die Baustelle nicht aufmachen wollte, weil er wusste, dass Neuer wieder fit wird und noch Jahre auf diesem Niveau spielen kann, was sich ja auch bewahrheitet hat im Endeffekt, ne?
Ja.
So. Das heißt, für Ter Stegen weiterhin geduldig bleiben und abwarten. Das kann aber auch in der Nationalmannschaft sicher noch 2-3 Jahre dauern und, so wird das Thema bei jedem Länderspiel auch weiterhin ein Thema bleiben.
Ja. Ja,
die Torwartfrage ist halt speziell in Deutschland, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich kann es nicht beurteilen, ob es in anderen Ländern ähnlich heiß war, das Thema immer. Aber wenn du dich zurückerinnerst, es war in Deutschland immer ein Thema, ne? Obwohl wir immer so überragende Torhüter hatten.
Ja. Aber diese Diskussionen werden halt auch in Deutschland total gerne geführt.
Ich finde es auch mega spannend, ne? Aber alleine wenn es um den Platz der Nummer 3 in einem EM oder WM-Kader ist das medial tagelang, wenn nicht wochenlang Thema, wo ich immer sage, ey Freunde, das ist doch wirklich am Ende scheißegal, ob da jetzt ein Trapp mitfährt oder ein Leno oder es sind beides gute Torhüter und die kommen eh nie zum Einsatz. Natürlich musst du als Trainer da ein bisschen andere Gedanken haben, so wer passt da noch rein und unterstützt dann auch, wie es mit Zieler und Weidenfeller der Fall war 2014 und so. Ja. Aber am Ende, ob die Nummer 3 so oder so oder so heißt, ne? Das ist wirklich die mit Abstand unwichtigste Personalie aus meiner Sicht im ganzen Kader.
Ja, nur wenn du aus dem Fundus schöpfst, dass dir letztlich 5, 6, 7 Torhüter, die zumindest mal internationale Klasse haben, dann ist doch klar, dass so eine Diskussion geführt wird. Und dann ist es halt auch eine vereinspolitische Diskussion, weil dann sagt sich der Trapp, naja gut, also warum denn ich nicht? Ich habe doch eine tolle Saison. Oder sagt sich auch Eintracht Frankfurt, warum denn ich nicht? Ich habe doch eine tolle Saison. Warum denn der Leno? Der hat doch mit Arsenal, also
nichts gerissen,
oder
ne?
Früher mit also das ist ja klar, weil es gibt ganz viele kleine Anhaltspunkte am Ende. Und diese Diskussion ist auch sehr leicht, weil am Ende hast du recht, weil du sagst, wer als Nummer 3 mitgeht, spielt im Grunde keine Rolle. Also so wie du sagst, ob jetzt Ter Stegen oder Neuer bei uns als Nummer 1 im Tor steht. Es ist einfach eine Glaubensfrage. In der Qualität sind Nuancen den Unterschied.
Ja, aber da geht es ja um, ich sag mal, um eine entscheidende Figur. Torhüter
total,
ist,
ja, ne? absolut.
Und bei dem anderen geht es um jemanden, der den Kader mit auffüllt.
Du hast 5, 6 Ausnahmetorhüter, hast du in Deutschland.
Wen würdest du noch dazu zählen, sage ich mal, jetzt außer den, also aktuell, sage ich mal, die 4 sind ja eigentlich, 1 und 2 sind klar, 3 und 4 balgen sich seit Jahren jetzt, Leno und Trapp. Zwischendurch hattest du einen Fährmann, der da mal irgendwie reinschnupperte.
Ja, ich erinnere nochmal an die Diskussion vor 2018, da spielte plötzlich Sven Ulreich eine Rolle.
Ja,
wo
stimmt.
Wo der Spieler selbst gesagt hat, also Freunde, bei allem Respekt, also Also Sven Ulreich, ein super Bodenständiger, aber auch ein guter Torhüter. Ist einfach ein guter Torhüter.
Wen hättest du jetzt noch mit dazu genommen? Also von den Nübel jetzt möglicherweise aktuell?
Ja,
also aktuell
Nübel,
nicht mehr.
Nübel hat man schon das Gefühl, dass er schwer trägt, ne? Oder schwer getragen hat an der Situation. Also da hoffe ich, also da wünsche ich ihm auch, dass er da keine, wie soll man sagen, bleibenden Schäden, du weißt, was ich meine, davon trägt, sondern dass man das als Lernprozess nimmt, weil sind wir mal ehrlich, das wird ihm ja bei Bayern blühen. Man sagt, er soll im Schatten von Neuer soll er wachsen. Wenn sie ihm jetzt trotzdem so unter der Hand ein paar Spiele versprechen, der muss ja in dem Spiel, wo er dann auf der Platte steht, muss er abliefern. Und man stelle sich vor, er fliegt unter einer Flanke durch.
Wie gegen Bayern.
Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Der hat mir so leid getan. Der hat mir so leid getan in den Spielen. Das ist,
Also
Fakt ist, einem fast das Herz, wenn man sich das anguckt, weil man einfach merkt, wie sehr der an der Situation trägt.
Ja, und
die er im Zweifel gar nichts kann, weil er hat ja nichts verkehrt gemacht. Er hat seinen Vertrag nicht verlängert und hat sich für ein Angebot der Bayern entschieden. So.
Ja, dann hattest du mit Schubert ja das ein ähnliches Thema.
Ja,
so.
Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, dass er nicht noch 2, 3 Jahre irgendwie, wenn es auf Schalke ist, also wo er ja Kapitän ist und mit allen Kompetenzen ausgestattet ist. Also warum er sich nicht die Spielpraxis holt da, sondern den Move nach München vorzieht. Das muss man nicht verstehen. Aber ja, man muss es akzeptieren, weil er nichts Verkehrtes macht. Da hat es mir das Herz zerrissen.
Fakt ist, dass Deutschland, glaube ich, wenn man mal die letzten 20, 30 Jahre sich anguckt, wirklich nie ein großes Torwartproblem hatte.
Ja.
Und es aktuell auch nicht hat, weil die Nübels und Schuberts und dieser Welt, die sind ja da und die sind jetzt noch in einem Alter, wo du als Torwart noch 7 bis 10 Jahre locker auf dem Niveau spielen kannst. Ja. Ter Stegen übrigens auch noch nicht so wirklich alt. Also der wird meiner Meinung nach, wenn er dann irgendwann Neuer beerben sollte, was ja passieren wird in der Nationalmannschaft, dann wird er auch noch mal 4, 5 Jahre haben auf Top-Niveau.
Ja.
Also von daher braucht man sich da, glaube ich, keine Sorgen zu machen.
Ja.
Wir sind in Minute 49 mittlerweile, Wolf. Ich habe gerade
49. Spielminute.
Glaube ich gerade.
Ich
glaube, die Frage muss ich dir noch stellen, weil das hat beschäftigt alle da draußen. Das sehen wir auch in den Reaktionen.
Ja.
Kannst du das Gartenschlauch-Thema noch einmal ganz kurz? Ja, du hast eine Lösung ganz kurz, gefunden.
Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Ich werde das Modell Schlauchspule wählen. Und zwar einfach eine nackte Spule, wo ich den Schlauch also aufwickel und dann in der Garage beziehungsweise in meinem Schuppen verstauen werde, wenn ich ihn nicht brauche. Und wenn ich ihn brauche, hole ich ihn raus.
Ich habe Gänsehaut. Diese Aussage. Es ist wirklich ohne.
Ich auch. Als ich mich entschieden habe, hatte ich Tränen in den Augen.
Und es wird nicht nur dir so gehen, sondern auch ganz, ganz vielen Leuten da draußen, die uns zugehört haben und hoffentlich auch wieder zuhören, wenn wir am Mittwoch in die nächste Folge von einer Halbzeit mitgehen. Bis dahin bleibt gesund, seid vorsichtig und bleibt zu Hause.
Bleibt auch, oder werdet gesund und vor allem genauso sportlich bleiben.
Bis alles klaro.
Ciao, ciao.
Ich wünsche, ciao, Wolf.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.